Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Netflix hat sich überraschend aus dem spektakulären Bieterwettbewerb um Warner Bros. Discovery zurückgezogen und Paramount das Feld überlassen. Ob das noch mehr mediale Macht für Trump und Co. bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem haben wir zwei Theaterpremieren für Sie, eine amerikanische Uraufführung am Deutschen Theater Berlin und einen Hamlet aus KI-Perspektive am Schauspiel Hannover. Und wir waren in Potsdam, wo eine echte Opernrarität zur Aufführung gekommen ist, Johann Christian Bachs Dreiakter Zanaida. Es war einer der größten Bieterkämpfe in der Geschichte Hollywoods. Der Wettbewerb um den amerikanischen Medienkonzern Warner Bros., bei dem Netflix jetzt doch noch das Handtuch geworfen und damit das Feld dem Konkurrenten Paramount überlassen hat. Womit ja diese spektakuläre Geschichte am Ende doch nochmal eine überraschende Wende genommen hat, ganz wie es sich für einen Hollywood-Plot gehört. Was das Ganze aber bedeutet und vor allem was es für Folgen hat, darüber möchte ich mit Thorsten Zages sprechen, unserem Kollegen aus der Medienredaktion. Hallo, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Es sah doch eigentlich die ganze Zeit so aus, als ob Netflix ganz vorne dran war und den Zuschlag bekommen würde. Wie kommt das denn jetzt, dass es am Ende so ausgegangen ist?
Netflix hatte sogar schon einen unterschriebenen Verkaufsvertrag, aber es gab dann die Situation, dass Paramount nochmal nachgelegt hat, das Angebot deutlich verbessert hat und dann hat der Vorstand von Warner Bros. Discovery das Verfahren nochmal geöffnet, weil natürlich man verpflichtet ist, den besten finanziellen Mehrwert für die Aktionäre rauszuholen. Und dann war klar, das Angebot von Paramount ist mit $31 pro Aktie deutlich besser. Netflix hätte dann die Chance gehabt, nochmal nachzubessern, hat aber innerhalb von einer Stunde gesagt, nein, wir steigen aus. Alles mehr als das wäre für uns wirtschaftlich unvernünftig.
Jetzt hat diese Übernahme ja auch eine politische Komponente, denn Paramount wurde gerade erst von der Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison übernommen und der wiederum gilt ja als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. Könnten Sie sich vorstellen, dass sogar das Weiße Haus da im Hintergrund irgendwelche Strippen gezogen hat?
Ja, das ist durchaus vorstellbar und es gibt in amerikanischen Medien auch immer wieder Berichte, die darauf hindeuten, dass das so ist. Präsident Trump hat in den vergangenen Monaten, wie bei so vielen Themen, widersprüchliche Äußerungen dazu getan. Mal hat er gesagt, er werde sich selbst in diesen Prozess einbringen. Dann hat er 2 Monate später gesagt, er hält sich da raus. Also man kann nur vermuten, was dann am Ende des Tages tatsächlich passiert. Aber klar ist, dass es einen relativ engen Draht gibt zwischen den Ellisons und Trump, der unter anderem ja auch in den letzten Monaten dazu geführt hat, dass die Ellisons beteiligt sind an der neuen amerikanischen Betriebsgesellschaft von TikTok, also ein riesiges multimediales Imperium da aufgebaut haben. Und sie haben immer damit geprahlt, öffentlich und nicht öffentlich, dass sie den besseren Pfad zur regulatorischen Zustimmung haben, aufgrund dieses guten Drahts zum Weißen Haus. Ob das so ist, wird man abwarten müssen in den nächsten Monaten, aber allgemein wird erwartet, dass es für Netflix ein bisschen schwieriger geworden wäre, bei den Bundesbehörden in den USA die Zustimmung zu bekommen, als es jetzt für Paramount sein dürfte.
Und was bedeutet das jetzt eigentlich oder was hat es für Folgen, dieser Zusammenschluss? Also einmal für die Streamingdienste, aber auch eben für CNN, denn das gehört ja zu Warner und da befürchten ja schon manche, dass es eben jetzt sein könnte, dass sich Trump über Paramount da einmischt.
Ja, das ist durchaus ein Risiko. Also wenn wir mit dem Thema Nachrichtenfernsehen mal anfangen, CNN als einer der weltweit bedeutendsten Nachrichtensender gehört zu Warner Bros. Discovery und würde damit eben, wenn der Deal durchgeht, mutmaßlich von Paramount übernommen. Die haben bereits CBS News als bedeutenden Teil ihrer Gruppe im Nachrichten- und Informationsbereich. Und CBS News hat über das vergangene halbe Jahr eine bemerkenswerte Wandlung vollzogen, nämlich deutlich eine konservativere, Trump-freundlichere Ausrichtung gewonnen in vielen Formaten. Barry Weiss, eine sehr erfolgreiche konservative Bloggerin, ist dort vor einem halben Jahr als Chefredakteurin eingestiegen und steuert das Ganze jetzt. Und die Furcht bei vielen Journalistinnen und Journalisten auf der CNN-Seite ist jetzt relativ groß, dass man quasi dann dieser Einheit CBS News unter Leitung von Barry Weiss zugeschlagen wird und ob CNN dann noch so auf dem bisherigen Kurs weiterfahren kann, ist eben sehr fraglich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, CNN ist, wenn auch mit sinkenden Umsätzen, ein durchaus profitables Geschäft. Und natürlich gibt es neben den politischen auch wirtschaftliche Interessen bei Paramount. Also es spricht wiederum auch dafür, dass man so ein funktionierendes Geschäft auch nicht zu sehr anfasst. Und natürlich verschiedene Zielgruppen, also diejenigen, die politisch eher rechts stehen, diejenigen, die eher progressiver sind, mit verschiedenen Sendern, mit verschiedenen Marken bedient. Wie sich das dann genau gestaltet, wird man abwarten müssen.
Und wird sich das auch sichtbar auf die Streamingdienste irgendwie auswirken? Was denken Sie da?
Das ist auf jeden Fall zu erwarten. Wir reden hier jetzt über HBO Max, der zu Warner gehört und etwas über 130 Millionen Abonnenten gegenwärtig hat und eben Paramount Plus mit rund 80 Millionen Abonnenten weltweit. Die sind beide zusammen immer noch bei weitem nicht so groß wie Netflix. Es würde wirtschaftlich sicherlich Sinn machen, die in irgendeiner Weise zu verschmelzen. Ob man dann noch mit zwei Marken arbeitet oder es komplett in eine Plattform fusioniert, ist eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Aber auf jeden Fall entsteht ein größerer Streaming-Anbieter dadurch und gewinnt natürlich auch, im Übrigen auch weltweit, auch bei uns mit lokalen Produktionen, natürlich eine größere Marktmacht als bisher.
Jetzt sind das ja zwei Hollywood-Studios, die auch große Produktionen drehen, große Filme, die wir dann im Kino sehen. Hat es denn darauf auch Auswirkungen?
Das dürfte gravierende Auswirkungen haben. Im Fall Netflix wäre sozusagen ein Streamer mit einem Hollywood-Studio verschmolzen. Jetzt gehen zwei Hollywood-Studios, nämlich Paramount und Warner, zusammen. Und da werden ganz schön viele Arbeitsplätze bei draufgehen. Und die spannende Frage, auch international gesehen, ist, wie viele Kinofilme werden die zusammen künftig noch machen? Dieses Jahr haben sowohl Paramount als auch Warner jeweils 16 neue Kinofilme angekündigt. Und David Ellison, der Chef von Paramount, hat versprochen, dass sie mindestens 25 Filme pro Jahr machen werden. Und gerade Warner ist natürlich auch sehr prestigereich, wenn man daran denkt, dass dieses Jahr mit Sinners und One Battle After Another die beiden großen Oscar-Favoriten mit Rekordzahlen an Nominierungen von Warner kommen, dann ist die Furcht in der internationalen Kino-Community relativ groß, dass dieser Schatz zerstört werden könnte, wenn da zu sehr eingespart wird. Und die große Frage ist eben, wie sieht es in ein paar Jahren aus? Werden dann immer noch 25 oder mehr Filme released im Jahr oder wird es deutlich weniger? Wenn wir das Beispiel von Disney und Fox, die Fusion von 2019, nehmen, dann haben wir gesehen, dass nach wenigen Jahren die gemeinsam veröffentlichte Zahl von Filmen deutlich abgesunken ist.
Thorsten Zages, vielen Dank für diese Einschätzungen zum Bieterwettbewerb um den US-Medienkonzern Warner Bros. Discovery. Dankeschön.
Sehr gern.
Hollywood und das amerikanische Kino ist ja sehr präsent bei uns, während Theaterstücke von amerikanischen Autoren eher selten zu sehen sind. Die Regisseurin Anna Bergmann hat aber offenbar ein Faible fürs zeitgenössische amerikanische Theater, vor allem für die Stücke von Noah Heidel, Drehbuch- und Broadway-Autor, denn sie hat sich schon zum dritten Mal einen seiner Texte vorgenommen. Spirit and the Dust hatte heute sogar am Deutschen Theater Berlin seine Uraufführung. Hier mal ein Ausschnitt.
Haus hier?
Ja, jeder Ort hat seine Geschichte und dieser hier hat meine.
Ihre Tochter?
Ja, ertrunken im Pool. Was? Sie können ihn durch das Fenster da sehen.
Wie alt war sie?
Erst 4. Gemeinsam mit ihrem besten Freund in der Poolabdeckung verfangen.
Oh Gott, das tut mir so leid.
Senkt diese Tragik zufällig den Preis?
Aber nein, ihr Freund hat doch vollkommen recht. Viele Leute wollen nicht da wohnen, wo Tragik gewohnt hat. Ich versuche seit 20 Jahren, dieses Haus zu verkaufen.
Ja. Dürften wir uns das restliche Haus mal anschauen?
Aber unbedingt, mein Freund.
Ja.
Ja? Und stellen Sie sich in jedem Raum Ihr Leben vor.
Alles klar, danke schön.
Corinna Harfouch als Immobilienmaklerin Hope in Spirit and the Dust von Noah Heidel. Für uns war Tobi Müller in dieser Uraufführung und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Dass so ein amerikanischer Theaterautor nicht am Broadway, sondern in Berlin uraufgeführt wird, das ist ja schon was Besonderes. Was ist das jetzt für ein Stück? Ist das auch was Besonderes, was Sie da heute gesehen haben?
Ja, ich glaube, mittlerweile ist das fast ein primärer Markt Deutschland. Da wird ja auch zum Beispiel in Stuttgart von Burkhard C. Kosminski öfter aufgeführt, jetzt schon zum dritten Mal von Anna Bergmann. Etwas haben wir vielleicht schon im Ausschnitt gehört, und dass es die Dinge ansprechen, die man normalerweise nicht anspricht, wenn man Smalltalk macht. Wie, das ist meine Tochter, sie ist ertrunken, als sie 4 war, vor 20 Jahren und so weiter. Das macht man eigentlich nicht. Die Sprüche gehen da weiter. Mein Mann ist Alkoholiker, ich bin schwanger. Das ist ein Teil der Komik. Das andere ist, glaube ich, schon, dass er einfach anders schreibt als die AbgängerInnen von deutschsprachigen Schreibschulen in Deutschland. Also das hat natürlich viel konkret mit Realismus zu tun, mit schnellen Dialogen. Nicht umsonst lässt er viele seine Stücke in Küchen spielen. Übrigens auf Englisch heißt es ja Kitchen Sink, der Realismus, also die Spüle in der Küche. Aber die Küche ist eben auch ein Ort der Kommunion, des Zusammenkommens und des Teilens, des Essens natürlich oder zumindest der Sehnsucht nach diesem Zusammenkommen. Und Hope heißt eben die Hauptfigur, wie die englische Hoffnung natürlich. Sie verkauft die Häuser und spricht ständig vom Schutz, die sie bieten sollen, also vor dem Chaos, vor der Grenze. Das Kind ist ja draußen ertrunken im Garten und nicht drinnen im Haus. Ihr selbst misslingt das ständig. Deswegen muss ja immer wieder das Haus verkaufen, was ihr nicht gelingt. Das Trauma holt sie unablässig ein. Die Grenze zu diesem Garten des Grauens ist quasi undicht. Vor 20 Jahren ist die Tochter eben gestorben und der Sohn der Nachbarin übrigens auch. Noch immer blickt sie ständig auf diesen Garten da drumherum, spinnt Heidel ein Netz an Figuren, die eigentlich alle nicht entscheiden können, wie sehr ihr Scheitern ihre eigene Schuld sei. Da sind wir dann bei ganz alten Themen. Zum Beispiel Lee, der ausgemusterte Lateinlehrer, der im Lauf des Stücks auch noch seinen alkoholkranken Sohn verliert. Wir haben ihn kurz gehört im Ausschnitt. Das ist Lenz Moretti, der ihn gespielt hat. Ein Schulabbrecher, die Nachbarin und immer wieder interessierte HauskäuferInnen. Das sind die Plots, die handwerklich schon sehr geschmeidig, unüblich geschmeidig für quasi ein Stück in Deutschland um Hope kreisen. Zum anderen hat Heidler aber dann doch auch keine Angst vor Weisheiten, die sonst vielleicht auf Zuckertüten stehen könnten. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, ein Irrtum zum Beispiel. Die Figuren deuten einander sehr direkt auch psychologisch, da muss man selber nicht mehr so viel nachdenken vielleicht, und es gibt dann doch auch viel Humor. Das hilft alles, um beliebte Stücke zu schreiben. Und dann ist auch immer viel los, auch zeitlich. Wir schreiten da quasi durch die Zeit hindurch.
Und das klingt für mich, als ob das ein recht guter Spaß für Schauspieler sein könnte. Ist das denn mehr so ein Ensemblestück oder eher doch Starbesetzung mit Spot auf Corinna Harfouch?
Na, sie ist der Star, da kommt man jetzt nicht drum rum, so wirklich Corinna Harfouch in vielen Berliner Theatern zu sehen in den letzten 30 oder vielleicht sogar 40 Jahre. Aber ich denke, zu sowas würde sie sich einfach nicht hergeben. Dazu ist sie eine zu erfahrene und auch gute Schauspielerin, dass sie das in der Mitte nicht auskostet. Er hat auch mit dem Spiel zu tun, das ist doch ziemlich geradlinig, selbst wenn sie in einer zentralen Szene quasi die Tragödien gibt. Sie ist da in diesem Pool, das ist die Bühne von Katrin Frosch, man sieht diese beiden Häuser, es gibt diesen Live-Pool quasi mit Wasser drin, sie erhebt sich daraus in einem weißen Kleid, wie eine griechische Göttin eigentlich auch, oder eine Statue zumindest, und erklärt da ihr Schicksal und wie sie davon auch nicht loskommt. Und andere Schauspielerinnen würden jetzt vielleicht die Pausen genießen da zwischendurch und das auch mal ausspielen. Diese Tragödien gibt sie nicht. Auch die ist relativ straight und relativ geradlinig. Und sie ist eben auch eine Schauspielerin, die anderen immer wieder sehr genau im Blick hat. Die anderen, Alexander Kuhn als Lateinlehrer und ihr Lover, dann auch ungefähr in ihrem Alter, noch ein bisschen älter, der Lover von Hope, Lenz Moretti als sein alkoholkranker Sohn, der dann auch stirbt, Wiebke Mollenhauer als seine Verlobte, die Hochzeit dann aber absagt. Die ordnen sich alle relativ lange diesem Dialogstück wie unter und warten eigentlich darauf, dass sie da mal aufdrehen können. Diese Momente haben sie schon auch, aber mit der Zeit fragt man sich dann echt, worauf warten wir eigentlich die ganze Zeit? Also es ist ganz komisch dann doch mit einer Handbremse gespielt, alles, man weiß gar nicht, worauf will jetzt dieses Stück oder diese Inszenierung auch hinaus? Ist dann eben doch vielleicht ein Regieproblem.
Also nicht so ganz begeistert höre ich da raus. Gute Schauspieler, aber keine richtige Idee zum Stück.
Na, es gibt schon Ideen, aber ich finde, die drücken sich ein bisschen vor dem, was das Stück vielleicht will, vielleicht auch zu viel will. Das finde ich immer sehr schwer zu sagen, muss man auch sagen, direkt im Anschluss. Anna Bergmann macht erstmal ein Musical draus. Das ist ziemlich überraschend, wenn man das Stück liest. Man hört immer wieder viel Sinatra. Die SchauspielerInnen kriegen da jeweils eine Nummer, wo sie eine Sinatra-Nummer singen. Singen in the Rain natürlich, wenn es ums Ertrinken geht. Ist auch ein bisschen wie die Faust aufs Auge dann manchmal. Da kommt so eine Sehnsucht nach etwas vergangenem Heilem vielleicht. Ne? Mit dieser quasi Musical-Dramaturgie zurück, wenn man so möchte. Und es gibt auch zwischen diesen beiden Häusern im Pool, ein monströser Mickey Maus, dem der Kopf fehlt. Der Kopf ist im Pool, die Statue ist davor. Das ist auch wieder von der Bühne, wo man denkt, ja gut, aber das haben wir jetzt doch auch schon begriffen, ein Stück weit vielleicht, dass die das Trauma haben und dass sie das irgendwie überwinden wollen zugleich. Aber ob es jetzt quasi eher um die spirituelle Tiefe geht des Stücks oder um den Konversationsboulevard oder so, da kann sich Frau Bergmann nicht so richtig entscheiden und sucht dann neue Wege, statt die Wege, die das Stück anbietet, quasi weiter zu verfolgen.
Tobi Müller war also nicht so begeistert von der Uraufführung heute im Deutschen Theater. Spirit and the Dust heißt das neue Stück des amerikanischen Erfolgsautors Noah Heidel mit Corinna Harfouch in der Hauptrolle. Und die nächsten Vorstellungen sind am 3. und 4. März. Für 8 Oscars ist das Filmdrama Hamlet nominiert und diese fiktive Vorgeschichte zu Shakespeares Hamlet rührt zurzeit ein Millionenpublikum zu Tränen. Für den Erfolg des unverwüstlichen Stücks Hamlet ist es freilich völlig gleich, ob es wirklich aus der Trauer des Dichters um seinen Sohn entstanden ist oder aus ganz anderen Gründen. Das Drama um den hadernden Dänenprinz, der seinen ermordeten Vater rächen will, wirft nämlich bis heute ganz aktuelle Fragen auf und genau deshalb hat sich wohl jetzt die niederländische Theatergruppe De Warme Winkel das Stück geschnappt und es sich quasi mit KI- oder Roboterperspektive angeschaut. Und das klingt dann so.
Das Theater ist ein Ort für Empathie.
Durch Fiktion bringen wir die Wahrheit ans Licht.
Der Schauspieler ist ein Übermensch. Eine Meisterschaft über Körper und Geist.
Bitte, setzen euch nebeneinander auf die Treppe.
Bitte, du nicht.
Bitte, I make Folgen space Sie. For you.
Sie können sich auf diese Treppe setzen.
Das war ein Ausschnitt aus Hamlet. R2D2 or Not to Be 2 ist der Titel dieser Performance. Und für uns war Georg Kasch in Hannover in der Premiere. Herr Kasch, was bedeutet dieser Titel? Was verbirgt sich dahinter?
Also dahinter verbirgt sich, dass da ja ein Roboter drin steckt. Dieser R2-D2 oder R2-D2, wie es im Deutschen heißt, ist ein Roboter aus dem Film-Epos Star Wars. Und das spielt jetzt wiederum darauf an, dass hier die Darstellenden alle Roboter sind und wiederum Hamlet spielen. Denn die Grundidee von De Warme Winkel ist, dass sie sich dieselben Fragen wie die Menschen, also die Roboter, ne? Was ist der Mensch, was ist Liebe, was bedeutet der Tod, sein oder nicht sein? Und die Gruppe, sie behauptet jedenfalls, dass sie beobachtet hat, dass so ziemlich jede KI bei der Frage nach dem wichtigen Drama immer auch Hamlet nennt. Das habe ich jetzt nicht überprüft, aber wenn es nun so ist, dann ist es so, dass auf jeden Fall diese vier SchauspielerInnen aus Hannover und vier PerformerInnen aus diesem Umfeld von De Warme Winkel wirklich wie Roboter über die Bühne gehen. Die schweben da immer so merkwürdig in der Hüftgegend und die sprechen mit leicht verzerrten Stimmen. Das haben wir eben sehr schön gehört. Immer auch so komisch, aseptisch, merkwürdig blechern und auch in allen möglichen Sprachen. Und diese Texte, aber die setzen sich so nach und nach zu der Handlung von Shakespeares Hamlet zusammen. Und konkret sieht das auf der Bühne so aus, da gibt es so eine große Freitreppe mit großen, gusseisernem Geländer und da fahren dann so bedruckte Stoffbahnen runter und es erweist sich als das Treppenhaus der Cumberlandschen Galerie. Das ist hier im Schauspielhaus im Hinterhof so ein altes Relikt von so einer alten Galerie. Das ist so eine bröckelnde Nebenspielstätte mit Schlossflair. Und drumherum gibt es ein automatisiertes Klavier, das spielt dann so vor sich hin und es gibt selbstfahrende Treppenpodeste. Später kommt noch so ein echter Roboterhund, Horatio, dazu. Und eben all diese SchauspielerInnen, die Roboter spielen, die wiederum Schauspieler spielen. Und das auf Deutsch, auf Englisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch und noch ein paar andere Sprachen, das ist schon ganz schön wild.
Genau, Sie haben schon Koreanisch gesagt. Ich habe noch mal einen kleinen Ausschnitt, wo man das auch hört. Also, das ist doch irgendwie ungewöhnlich, das in Shakespeares Hamlet zu hören. Wie viel steckt denn da eigentlich noch drin von dem Original Hamlet in diesem Abend?
Da steckt noch eine ganze Menge drin. Wobei es nicht schaden kann, sich nochmal den Inhalt des Stückes vorzunehmen, bevor man reingeht. Aber es gibt zum Beispiel am Anfang schon die Szene mit Hamlets Geist. Es gibt eine Begegnung mit Ophelia. Es gibt auch eine Begegnung mit der Königin. Aber interessanterweise ist es so, dass diese Figuren oft Sätze sprechen, die so klingen, als würden sie so Wikipedia-Einträge über sich selbst zusammenfassen. So als ob sie gar nicht beteiligt werden, als ob sie auf sich selbst so drauf gucken würden. Es gibt aber eine Szene, die so richtig toll ist, nämlich wenn auf der Hamlet Ebene die Schauspieler dazu kommen. Bei Shakespeare, da gibt es diese berühmte Mauseferlenszene. Da kommen also die Schauspieler und spielen den Mord an Hamlets Vater nach, damit der König Claudius erschrickt oder sich irgendwie selbst offenbart als der Mörder, quasi die Nerven verliert. Und hier suchen sich die Roboter, also die Schauspieler, die Roboter spielen, die wiederum Schauspieler spielen, gehen dann ins Publikum, holen sich da Menschen aus dem Publikum und die spielen dann diese Mordszene nach diesen Roboteranweisungen. Und allmählich kristallisiert sich da sowas heraus, wie dass das Wissen darum, dass wir sterben müssen und auch, dass wir Kunst machen können und wollen, dass das so zutiefst menschlich ist. Und so erweist sich also der gesamte Abend am Ende als durchaus große und auch echt bildgewaltige Feier des Menschseins und des Theaters.
Und wenn man jetzt auf die Homepage des Staatstheaters schaut, dann wird der Abend ja erst ab 18 Jahren empfohlen und es wird gewarnt vor sexualisierter Nacktheit, vor Themen wie Suizid und Tod. Und das steckt ja auch tatsächlich alles in Hamlet drin. Aber war der Abend denn noch darüber hinaus besonders wild oder warum diese Warnung?
Na, eigentlich ist er nicht so wild. Und Sie sagen es ja schon, das steckt schon auch alles in Hamlet drin. Aber hier kommt noch hinzu, dass der Abend mit einem Vortrag beginnt. Da steht nämlich dieser Bianson Lim, das ist auch der Choreograf dieser wirklich wahnsinnig tollen Bewegungsabläufe. Der steht als so eine Art Wissenschaftler oder Unternehmer auf der Bühne und der präsentiert dort ein weibliches Robotermodell. Und das ist eben komplett auf Koreanisch, bestimmt 10 Minuten. Das haben wir eben auch eben kurz in diesem Ausschnitt gehört. Und er lässt sie also ein Gurkenglas öffnen, dann lässt er sie diese Gurke raspeln, dann kehrt sie den Dreck zusammen. Also alles so Haushaltshandlungen. Und dann demonstriert er, was man noch alles mit ihr machen kann. Und da wird es dann jetzt wirklich, wirklich dreckig, weil dann tritt er sie und er schlägt sie und sie findet immer ihr Gleichgewicht wieder. Und dieses fiese Machtverhältnis, das einen dann auch wirklich mitnimmt und berührt, dass die Männer hier in ihre Roboter übertragen haben, um ihre Privilegien zu zementieren, die finden wir dann auch später wieder, wenn dann so einzelne Frauenfiguren immer wieder wie nackt sind, so wie Königin Gertrude und wie Objekte behandelt werden. Und das ist dann schon echt fies.
Jetzt ist das Ganze ja eine Zusammenarbeit von einer freien Gruppe, nämlich De Warme Winkel und dem Ensemble von Schauspielern und Schauspielerinnen des Hannoverschen Staatstheaters. Passt das gut? Also war das eine produktive Kombination?
Ja, das würde ich schon sagen. Das ist ja nicht der erste Abend, den die Gruppe an einem deutschen Staatstheater, Stadttheater macht. Sie haben 2022 Der Bus nach Dachau in Bochum gemacht. Und das wurde dann im Jahr darauf zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und schon damals konnte man ihnen nicht vorwerfen, dass sie da nicht genau gearbeitet hätten. Also ich fand die damals ein bisschen oberflächlich, aber wie die Leute da von der Gruppe und vom Haus zusammengearbeitet haben, das war schon toll und das ist jetzt eben auch so. Man hat zwar den Eindruck, oder ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Marieke de Swaan und Rosi Sommers von De Warme Winkel diese wirklich komplexen, ganz feinen Bewegungsabläufe besonders gut drauf haben, besonders gut verinnerlicht haben, aber auch Miriam Özkil, Jan Ponert, Anne Stein hier vom Haus, die machen das ganz wunderbar. Und der Abend, der hat ja durchaus seine Zumutungen mit diesen wirklich langen fremdsprachigen Passagen. Da muss man schon gut Englisch können, um das wirklich alles mitzubekommen oder auch andere Sprachen. Und man verliert immer wieder so ein bisschen die Orientierung, auch in diesem Bodennebel. Aber dass man dranbleibt und am Ende belohnt wird, das liegt schon auch an den SchauspielerInnen und natürlich an diesen wunderbaren Robotern.
Georg Kasch, also begeistert von der Premiere von Hamlet, R2-D2 or Not to Be Two, heißt er, von der niederländischen Theatergruppe De Warme Winkel und im Ensemble des Schauspiels Hannover. Und dort sind die nächsten Vorstellungen am 6. und am 12. März.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In den Streit um die Berlinale hat sich jetzt auch Bundeskanzler Merz eingeschaltet. Er wünsche sich eine rasche Klärung des Konflikts und von den Parteien einen respektvollen Umgang miteinander, so ein Regierungssprecher. Die Leiterin des Berliner Filmfestivals, Trisha Tuttle, war aus Regierungskreisen wegen ihres Umgangs mit israelkritischen Äußerungen bei der Preisverleihung kritisiert worden. Über eine Abberufung wurde spekuliert. Eine Krisensitzung des Aufsichtsrats der Berlinale gestern verlief allerdings ergebnislos. Die Gespräche sollen mit Tuttle fortgesetzt werden. Zahlreiche Kulturschaffende hatten sich öffentlich mit ihr solidarisiert. Im Bayerischen Rundfunk verteidigte der langjährige Berlinale-Intendant Dieter Koslick die Meinungsfreiheit bei dem Festival.
Da gewinnt ein Film, der heißt Gelbe Briefe, den Goldenen Bären. Da geht es darum, dass Künstlern das Wort verboten wird von der Regierung und sie abgelöst werden von ihrem Job. Und dann bekommt jemand blaue Briefe hier. Die Berlinale ist nun seit 1951 ein Festival der Meinungsfreiheit. Und da kann man auch nicht mit Staatspressement kommen. Wir haben ein internationales Festival und da muss sich jeder äußern können. Und das ist eine absurde Diskussion, wenn Sie mich fragen. Das stärkt jetzt die Festivalpräsidentin und die große Solidarität hat das ja gezeigt.
Der Kulturmanager Dieter Koslick, bis 2019 Chef der Berlinale. Frankreich hat eine neue Kulturministerin. Catherine Pégard tritt die Nachfolge von Rachida Dati an, wie französische Medien berichten. Die 71-jährige Pégard war früher Politikjournalistin und gilt als Vertraute von Präsident Macron. 13 Jahre leitete sie das Schloss Versailles bei Paris. Als neue französische Kulturministerin wird sie wichtige Vorhaben betreuen müssen, wie die Neuorganisation des Louvre und eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vorgängerin Rachida Dati hatte am Mittwoch nach 2 Jahren im Amt ihren Rücktritt erklärt. Die konservative Politikerin kandidiert bei den Pariser Kommunalwahlen in knapp 3 Wochen. Sie bewirbt sich für das Bürgermeisteramt. Bevor Max Frisch einer der wichtigsten europäischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts wurde, vernichtete er als junger Mann nahezu alles, was er bis dahin geschrieben hatte. Ein Abituraufsatz aber blieb erhalten. Nach rund 70 Jahren ist die Arbeit wieder aufgetaucht und soll nun veröffentlicht werden. Das teilte die Max-Frisch-Stiftung mit. Der Aufsatz für das Fach Deutsch heißt »Licht- und Schattenseiten der modernen Technik«. Ein Mann hatte den Text dem Max-Frisch-Archiv zugeschickt. Er hatte ihn in den 50er Jahren an der Schule des späteren Büchner-Preisträgers mitgehen lassen. Vor allem in der Tanzszene der DDR galt der Choreograf Tom Schilling als genialer Erfinder einer eigenen Bewegungssprache. Jetzt wurde bekannt, dass der Künstler im Januar kurz vor seinem 98. Geburtstag gestorben ist. Schilling feierte mit seinen Choreografien weltweit Erfolge. Dazu zählen die Ballette Undine, Wahlverwandtschaften, die Schwarzen Vögel oder seine Version des Tschaikowski-Klassikers Schwanensee. Bevor er das Tanztheater an der Komischen Oper gründete, war Tom Schilling Choreograf am Nationaltheater Weimar und an der Staatsoper Dresden. 1994 erhielt er den Deutschen Tanzpreis für sein Lebenswerk.
Und jetzt geht's um eine wirkliche Rarität bei uns, Sanaida, eine Oper von Johann Christian Bach, die 1763 im King's Theatre am Haymarket in London uraufgeführt wurde, denn dort war der Sohn des berühmten Johann Sebastian Bach richtig gefeiert worden. Heute gilt sein Werk als Geheimtipp. Das Stück war einigermaßen in Vergessenheit geraten, bis 2010 in New York die Partitur zu Zanaida wieder entdeckt worden ist. Heute Abend wurde das Werk in der Friedenskirche Potsdam aufgeführt und das hat sich unser Opernkritiker Uwe Friedrich natürlich nicht entgehen lassen. Hat sich denn der Ausflug nach Potsdam gelohnt?
Hat er unbedingt. Wir sind da an einer total spannenden Stelle in der Operngeschichte. Das ist noch ursprünglich ein barockes Libretto, Si Face von Metastasio, dem wichtigsten Barocklibrettisten, aber das wird schon extrem stark bearbeitet. Das Orchester ist anders, der Umgang mit diesem Stoff ist anders. Wahnsinnig interessant, das zu hören.
Und was ist das für ein Stück, um das es da geht? Wer ist diese Zanaida?
Zanaida soll verheiratet werden mit Tamasse, dem Scheich von Persien. Der liebt aber eine andere und will Zanaida wiederum jemand anderem unterjubeln, damit er sie nicht heiraten muss. Der ist aber in dieselbe Frau verliebt wie Tamasse. Also man sieht, bester Stoff für Intrigen, für falsche und echte Liebe und für alle möglichen Emotionen, die dann auch auskomponiert und gesungen werden, sehr gut gesungen wurden an diesem Abend. Die Handlung nachzuerzählen würde sich jetzt so verästeln, man versteht sie dann aber doch, wenn man drin sitzt.
Und wie klingt das denn, dieses viele verwirrte Liebesgeränke da?
Das wirklich Spannende ist, dass wir mit einem Bein noch im Barock sind, mit dieser Vorliebe für die hohen Stimmen. Es waren zwei Soprankastraten, nur zwei für heutige moderne Verhältnisse Männerstimmen, eigentlich zwei Tenöre, hier ein Tenor, ein Bariton und ansonsten Frauen. Das ist noch sehr im Barock, auch mit Gleichnisarien. Ich fühle mich wie die traurige verlassene Turteltaube. Aber dann ist das Orchester ganz entscheidend schon besetzt mit Klarinetten. Gibt einen ganz anderen Klang. Johann Christian Bach gilt als der eigentliche Erfinder der Weimarer Klassik. Mozart hat ihn verehrt. Und man hört schon sowas, was dann knappe 20 Jahre später in Mozarts Idomeneo zu hören sein wird. Da gibt's Arien, wo man denkt, das klingt wie Elettra aus Idomeneo. Die Tenorarie klingt ein bisschen wie die berühmte Idomeneo-Arie und auch ein Ensemble habe ich mitgebracht, das schon sehr nach Mozart klingt.
Also ein ganz kleiner Ausschnitt aus Zanaida von Johann Christian Bach. Das war ja offenbar so eine richtige Ausgrabung heute, was man da gehört hat. Hat sich das denn gelohnt, das wieder zu spielen, dieses Stück?
Das hat sich auch deshalb gelohnt, weil Johanna Soller mit der Kammerakademie Potsdam dem echten Drive gegeben hat. Und genau diese Zwischenstellung zwischen Barock und Klassik sehr deutlich gemacht hat. Und weil alle Rollen wirklich zu meinem allergrößten Vergnügen besetzt waren. Miriam Kutrowatz als Zanaida, die diese Innigkeit sehr schön auch stimmlich darstellen kann. Die anderen Frauen à la Bonheur. Tamasse ist Elmar Hauser, Countertenor in dieser Kastratenrolle. Alle unglaublich stilsicher. Das macht wirklich Spaß. Es dauert auch nur 2,25 Stunden bei Barockopern. Die dauern ja immer ellenlang. Auch da merkt man, es hat eine neue Zeit begonnen, die das kürzer alles erzählt. Inszeniert von Rahel Thiel in der Friedenskirche.
Ja, wie muss man sich das denn vorstellen? Aber
es ist im Langhaus der Friedenskirche eine Bühne aufgebaut worden von Judith Philipp, der Ausstatterin, die auch für die Kostüme zuständig ist. Da ist ein sehr abstrahierter Raum. Rechts gibt es einen Baum, das ist so das Zentralrequisit für Zanaida, wo sie ihren schwermütigen Gedanken nachhängt. Und Rahel Thiel schafft es, diese gesamten Figuren sehr klug, sehr abstrahiert, aber auch sehr klug Zug im Raum zu bewegen, sodass man immer weiß, wer nähert sich gerade wem an, wer traut, wer misstraut auch wem, wer beobachtet wen in diesen im Grunde engen Räumen dieser Hofgesellschaft. Also die Handlung ist nachvollziehbar, das sitzt so genau auf der Musik, die auch sehr gut und immer sicher geleitet ist, eben von der Dirigentin Johanna Soller. Ein großes Vergnügen, nicht nur für den, der Musik geschichtlich interessiert ist und sagt, ja, das klingt jetzt aber noch nach Barock und hier klingt es aber schon und Klarinetten, aha, wir sind eigentlich schon in der Wiener Klassik, sondern es ist auch einfach ein großes Vergnügen, weil diese hochvirtuose Musik wunderbar präsentiert wird.
Also gern öfter mal dieses Stück spielen, höre ich da so ein bisschen raus, oder?
Das ist ein Stück, das sich wirklich lohnt. Es ist in den letzten Jahren auch gelegentlich mal gemacht worden, aber ich habe es jetzt auch zum ersten Mal live erlebt und bin höchst erfreut.
Uwe Friedrich, vielen Dank. Und die nächsten Vorstellungen von Zanaida sind schon morgen am 28. Februar und dann wieder am 3. März in der Friedenskirche in Potsdam. Rund 90 Kilometer von New York City entfernt liegt die kleine Insel Fire Island, die unter anderem für wilde Strandpartys der queeren Community bekannt ist. Aber die Insel hat eine düstere Geschichte, denn im 17. und 18. Jahrhundert war sie ein wichtiger Umschlagplatz für den Sklavenhandel. Diesem Kapitel der Inselgeschichte widmen sich jetzt zwei Künstler, die Dichterin und Performerin Pamela Sneed und ihr kubanischer Kollege Carlos Matiel in einer Ausstellung im Leslie Lohman Museum in Manhattan. Das Heilige und das Profane ist der Titel und Andreas Roberts war für uns dort.
Es wird nicht ernst genommen. Sie alle erwähnen es, aber sie nehmen es nicht ernst.
Pamela Sneed hat den Hinweis auf die lange Geschichte der Sklaverei auf Fire Island in fast allen Broschüren und Flyern über die Geschichte der Insel gefunden. Sogar für Kinder wird sie in einer Rubrik Wissenswertes und Skurriles benannt. Aber eine vertiefte Auseinandersetzung, die fehlt. Während einer Künstlerresidenz ist sie dieser Geschichte auf den Grund gegangen und hat viel Material gefunden. Alte Zeichnungen des Hafens mit Lagerhalle und Versteigerungsblock, Fahndungsnotizen nach entlaufenden Sklaven, einen alten Kaufvertrag für eine Mutter und ihre zweijährige Tochter und ein Buch aus dem 18. Jahrhundert mit genauen Eintragungen, die das enorme Ausmaß der versklavten Community erahnen lässt. Doch wie ehre ich diese vergessenen Menschen heute, habe sie sich gefragt.
Man kann nicht nur darstellen, man muss es neu präsentieren. Ich habe das Gefühl, dass Worte wie Sklaverei, Rassismus, Kolonialismus, all diese Dinge wie tote Sprache sind, auch wenn sie so allgegenwärtig auftauchen. Man kann diese Worte nicht einfach nur verwenden, man muss sie neu vergegenwärtigen, fühlbar machen.
In vielen ausgestellten Bildern hat sie dieses Material collagenartig zusammengetragen und in Kontext gesetzt. Zum Beispiel, wenn sie die Fahndungsnotiz, die eine Belohnung von $20 für jeden Hinweis nach dem entlaufenen Charles verspricht, mit Porträts von George Floyd, Breonna Taylor und Keith Porter übermalt. Prominente Opfer heutiger Polizeigewalt. Viele der Originaldokumente hat Sneed mit schwarzen Markierungen übersät, unter anderem ein Kommentar auf den Versuch von Institutionen, Dokumente zu schwärzen und so Geschichte auszulöschen. Auf einer Fotografie ist ein nackter schwarzer Mann zu sehen, der am Strand liegt, als habe ihn das Meer gerade ans Ufer gespült. Es ist der aus Kuba stammende New Yorker Performance-Künstler Carlos Martiel, mit dem sie diese Ausstellung entwickelt hat.
Ich glaube, dass es unmöglich ist, den Körper vom Gedächtnis zu trennen. Denn wir sind nicht nur materielle, sondern auch spirituelle Wesen. Der Mensch kommt mit einem angestammten Gedächtnis und wir schaffen ein neues Gedächtnis in der Welt.
Carlos Martiel, der bereits mehrmals mit Marina Abramović zusammengearbeitet hat, setzt in seinen Performances seinen eigenen Körper in einen symbolischen, oft extremen Kontext. Auf einer Wand in der Ausstellung kann man auf 12 neben- und untereinander hängenden Bildschirmen Videos dieser Performances sehen. So ließ er sich in einer Galerie auf Fire Island mit exotischen Früchten überhäufen und lud zum Buffet ein. Ein vielschichtiger und verstörender Kommentar unter anderem zum Thema Exotisierung schwarzer Körper. In einer anderen Performance ließ er sich 90 Minuten lang von einer Gruppe von weißen Menschen tragen. Er selbst war nackt und hatte einen Strick um den Hals. An einer Wand stehen weitere Akteure, die immer wieder die anderen beim Tragen ablösen.
Jedes Stück hat sein eigenes Risiko. Zum Beispiel, wenn ich mein Leben gewissermaßen in die Hände anderer Menschen lege. Ich denke über den Sinn von Gemeinschaft nach, über das Bedürfnis, das wir als Menschen haben, uns gegenseitig zu helfen. Denn letztlich ist es diese Einheit, die uns alle verbindet.
In seiner Arbeit reflektiert Martiel aber auch über seine Identität als schwuler schwarzer Mann und der Tatsache, in einer Gesellschaft zu leben, die ihn, wie er sagt, auslöschen will.
Yo vengo de Cuba y en Cuba de niño yo siempre escuchaba la frase que ser negro y maricón era lo último en onda.
Ich komme aus Kuba und als Kind habe ich dort immer gehört, dass schwarz und schwul zu sein das Schlimmste auf der Welt ist. Das hat sich bei mir eingeprägt. Ich glaube, es ist wichtig für mich, darüber zu sprechen, wie wir, Nachfahren von Afrikanern, mit unserer Homosexualität umgehen und mit der verinnerlichten Homophobie, die man uns beigebracht hat.
Für Pamela Sneed und Carlos Martiel bietet das Leslie Lohman Museum einen geschützten Ort für ihre Arbeit. Es ist das weltweit einzige Museum, das sich ausschließlich querer Gegenwartskunst verpflichtet hat. Eine Tatsache, die es in den Zeiten von Donald Trump zu einem äußerst wichtigen und richtigen Ort für die Kunstszene in New York macht. Die Ausstellung jedenfalls ist in ihrer Relevanz und Vielschichtigkeit ein gutes Beispiel dafür. Pamela Sneed.
Das ist der extremste Moment, den ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Ich wusste gar nicht, wie viel wir zu verlieren hatten. Es geht gar nicht ums Regieren, es ist alles nur Kulturkampf.
Das Heilige und das Profane zu sehen im Leslie Lohman Museum in Manhattan. Und was die Kulturwelt noch so alles beschäftigt, das weiß Tobias Wenzel. Der hat nämlich schon die Feuilletons von morgen gelesen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Affe, Kranich, Maulwurf. Viele Tiere in den Feuilletons vom Samstag. Vielleicht, weil Menschen einfach keine Lust mehr auf Menschen haben? Weltfremd ist es, der AfD zugute zu halten, dass sie nicht auch einen Ausschluss der Muslime vom Beamtenstatus fordert, schreibt Patrick Barners in der Frankfurter Allgemeinen zum Urteil am Verwaltungsgericht Köln, demzufolge das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD nicht als gesichert rechtsextrem einstufen darf. Nach anderer Methode gelangt das Gericht auch in der Migrationspolitik zu diesem entlastenden Resultat, wundert sich Barners. Millionenfache Remigration, das heiße ja nicht, dass es nicht in jedem Einzelfall nach Recht und Gesetz zugehen solle. Da kann man sich schon mal kopfschüttelnd dem Tier zuwenden. Ein Tier widerspricht nicht, es fiebt höchstens, es stellt keine moralischen Forderungen, wählt nicht die AfD, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen. Tiere sind insofern schlicht die besseren Menschen. Anlass für seine Überlegungen ist das 7 Monate junge Makakenäffchen Punch aus einem japanischen Zoo. Das wurde von seiner Mutter verstoßen und bisher auch von der Affengruppe abgelehnt. Also haben die Pfleger Punch einen Plüsch-Orang-Utan geschenkt. Und den umarmt Punch nun. Es ist ein einsames Äffchen, das in seiner Not die Welt bewegt, wie sonst kaum etwas, schreibt Matzig über die millionenberührten Internetnutzer. Was man als Hype und millionenfach geteilte Posts von hungernden Kindern im Sudan, in Gaza, auf Haiti, in Somalia und in Jemen oder von obdachlosen Familien vor der Wohnungslosenhilfe des Münchner Sozialreferats in der Franziskanerstraße oder von frierend in ausgebombten Wohnungen auf den Tod oder die Rettung wartenden Senioren in der Ukraine nicht sagen kann. Gerhard Matzig kommt deshalb in der SZ zu folgendem ernüchternden Urteil. Die Ressource der Empathie verschiebt sich nicht nur graduell, sondern in Stellvertreterfunktion vom Mensch zum Tier. Ausschließlich empathisch mit dem Tier ist Katharina Federl in ihrem Artikel für die Taz allerdings nicht. Man hört einen gewissen Neid heraus, wenn sie über Kraniche schreibt, die im Gegensatz zu Federl keinen kalten Winter erdulden mussten, sondern in wärmeren Gegenden überwintert haben.
Aber nun kommen die Kraniche zurück. Kru, kra, hört man die Kraniche in diesen Tagen aus dem Himmel trompeten, schreibt Federl. Da sind wir wieder. Sie wirken dabei so stark und gut gelaunt, dass man fast ein bisschen wütend werden könnte. Der Vater des Kinderbuchklassikers, der Maulwurf Grabowski, ist gestorben, Louis Murschetz. Ein Buch über einen Maulwurf, der von Baustellen und deren Lärm vertrieben wird und schließlich doch noch eine saftige grüne Wiese findet. Murschetz war aber vor allem Karikaturist, zuletzt für die Süddeutsche Zeitung. Darin schreibt Detlef Esslinger in seinem Nachruf: Murschetz suchte und fand in seinen Karikaturen das Heitere im Ernsten, das Leise im Dröhnenden. Die SZ hat eine Karikatur von Murschetz noch einmal abgedruckt. Esslinger beschreibt sie so: Trump, der unbeholfen durch die Trümmer von Gaza rennt, die Hände ausstreckend nach einer Drohne, an der die Medaille des Friedensnobelpreises befestigt ist. Trump kommt aber nur fast an die Medaille heran. Und so möchte man ihm mit der Überschrift aus der Taz zurufen: Ganz oder Kranich.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und damit eine gute Nacht, das wünscht Ihnen Andrea Gerg.